Zunächst mal zu diesem Verschwindenlassen selbst. Ist es wirklich eine gezielte Methode gewesen, die da entwickelt wurde? Oder hat sich das auch quasi so ein bisschen ergeben, dadurch, dass viele Verbrechen natürlich vertuscht werden sollen?
Also das Verschwindenlassen, Desaparición Forzada, ist tatsächlich eine der ausgefeiltesten Technologien der Repression gewesen, die zum ersten Mal tatsächlich gar nicht in Südamerika, wie man oft vermutet, sondern in Mexiko schon Ende der 60er Jahre zur Anwendung gekommen ist, um genau so diesen Limbo der Ungewissenheit und der des auch nicht agieren Könnens von Genossen, Genossinnen, Freunden, Angehörigen zu produzieren. Das ist natürlich dann in, wie wir wissen, Argentinien und Chile quasi dann wirklich als quasi staatsterroristische Praxis institutionalisiert worden, wo es extra dazu ausgebildete Eingreiftruppen gab, was aber in vielen Teilen der Welt immer wieder und auch lange nach dem Ende der lateinamerikanischen oder südamerikanischen Militärdiktaturen praktiziert wird. Heute haben wir es mit Verschwindenlassen zu tun, was von anderen nicht notwendig nur und ausschließlich staatlichen Akteuren betrieben wird, was aber im Grunde eine ähnliche Strategie ist, diesen Limbo, diese Leerstelle, dieses Vakuum zu produzieren und damit alle daran Beteiligten im Grunde zu paralysieren. Wichtig wäre mir noch zu sagen, das Verschwinden als Begriff ist, wie ein argentinischer Forensiker sagte, eigentlich ein Euphemismus. Es gilt eigentlich sogar, die Semantik des Verschwindens zu überwinden und zu sagen, die Leute verschwinden nicht. Und darum geht es auch in diesem Zurückholen. Tatsächlich gegen diesen Euphemismus, gegen dieses Verschwinden als so eine magische Kraft. Der Begriff ist tatsächlich von der argentinischen Militärdiktatur überhaupt erst erfunden worden und ist dann im Grunde von Menschenrechtsgruppen aufgegriffen worden. Aber der hat eine unglaublich, sozusagen eine negative Magie, der Begriff, als ob es Menschen gäbe, die andere Menschen tatsächlich zum Verschwinden lassen bringen könnten. Und gerade dagegen, gegen diesen Mythos, gegen die Macht dieses Mythos des Verschwindens, geht es anzugehen. Und das ist das, was die Forensiker, mit denen ich mich beschäftige, tun.
Was wäre dann ein besserer Begriff? Also du hast ja gerade jetzt schon einen spanischen Begriff genannt, der auch mehr diese Repression innehat.
Ich glaube, es geht gar nicht so darum, einen neuen Begriff zu finden, sondern die Wirkmacht des Begriffes sich klar zu machen. Weil tatsächlich für die Angehörigen gibt es den Effekt des Verschwindens. Ich denke, wir können das durchaus so nennen. Wir müssen aber diese Magie, die da drin steckt, brechen. Und das ist deshalb, weshalb es den Forensikern, besonders denen in Argentinien, die ja die ganze, diese neue Menschenrechtsforensik, die ich so spannend finde, in den 80er Jahren begründet haben, sagen, es geht tatsächlich auch nicht nur um den Einzelfall, sondern mit jedem einzelnen Fall, den sie klären können, wo sie identifizierte Gebeine den Familien zurückgeben können, setzen sie im Grunde auch die Wirkmacht des ganzen Mechanismus ein Stück weit in Frage und unterlaufen den. Und das scheint mir auch die politische Dimension dieses ja eigentlich erstmal vor allen Dingen technischen Vorgehens zu sein.
Was ist denn diese Wirkmacht, von der du sprichst? Und welche Folgen hat dieses Verschwinden lassen für die Angehörigen, für Freunde, für ehemalige Genossen und Genossinnen?
Naja, es entsteht diese Leerstelle, entsteht dieser Moment, wo es im Grunde eine völlige Lähmung einsetzt, wo man nicht weiß, was geschehen ist, deshalb, und das scheint mir ein wichtiges Element zu sein, was von politischen Gruppen in Lateinamerika durchaus unterschiedlich gewertet wird, mir scheint es ganz zentral zu sein, diese emotionale Aufarbeitung, Trauerarbeit auch, wenn Menschen getötet werden, im Kampf fallen, wenn man weiß, was mit ihnen geschehen ist, kann das ein unglaublich schmerzhafter Prozess sein, aber es gibt so ein Wissen, was nicht notwendig in einer Art von Versöhnung oder Versöhnlichkeit oder Abschließen, aber zumindest ein Weitergehen zu einem nächsten Schritt, der dann oft mit dem Verlangen nach Justitia, nach Gerechtigkeit, nach Aufarbeitung und so weiter verbunden ist. Solange Menschen aber in diesem Limbo gefangen sind, indem sie nicht wissen, was passiert ist, indem sie dieses Widerstreitende zwischen Hoffnung auch immer noch so irrational uns das scheint, erscheinen mag. Es gibt unglaublich viele Menschen, die nach Jahrzehnten immer noch so einen Rest Hoffnung haben, der eigentlich wieder aller Rationalität ist. Das haben wir auch in Mexiko, wo es ja auch verschwunden und verschwinden lassen aus den 70er Jahren noch gab. Auch heute noch Leute, sozusagen es neue und alte Familienangehörige gibt, teilweise in den gleichen Gegenden sogar, die immer noch davon ausgehen, dass sie, also nicht wirklich davon ausgehen, aber so eine Vorstellung haben, dass solange sie nicht die Gebeine und die Überreste ihrer Toten zurückbekommen haben, Aufklärung bekommen haben, da noch so eine Resthoffnung ist. Und diese Mischung aus dieser Resthoffnung und dieser Empörung und dem Zorn darüber, dass diese Gewalt verübt worden ist, ist eine unglaublich lähmende Mischung. Das ist auch die Hauptintention dessen, also diese Gezieltheit, nach der du gefragt hast, die sehr entscheidend ist.
Ja, in deinem Vortrag heute Abend, da geht es ja um die forensische Anthropologie. Es geht um unabhängige Forensiker, die versuchen, die Gräber, die Leichen zu finden. Wie geht das überhaupt? Also unter welchen Bedingungen funktioniert so etwas?
Da muss man ganz kurz zurückgehen, wie diese neue Forensik, wie ich sie nenne, oder Menschenrechtsforensik entstanden ist in Argentinien nach dem Ende der Militärdiktatur. Gab es natürlich eine Gerichtsmedizin, die gibt es überall, mit der wird ja normalerweise forensische Anthropologie, die wir vielleicht aus so Fernsehserien wie Bones oder so uns auch vertraut ist, das Umgang mit einem Skelett oder Skelettteilen, die auf einem Tisch ausgebreitet sind, an der irgendwie schlaue Menschen irgendwelche Dinge und in der Regel das Verbrechen rekonstruieren können. Was es ja in den Ländern Lateinamerikas und insbesondere Argentinien war, dass diese Leichen gar nicht vorlagen, dass die verschwunden waren, dass die vergraben waren, dass die es da in clandestinen Grabstätten massenhaft verscharrt wurden. Und deshalb gab es die Notwendigkeit, also dem Ruf der Angehörigen, vor allen Dingen natürlich der Mütter, wie wir wissen, und auch der Großmütter, nach denen diese Suche auch in dem Übergang zur Demokratie weiterzumachen. Da hatten die Institutionen aber gar kein großes Interesse dran. Und es war auch für die neuen, ganz jungen Forensik, das waren teilweise noch Studierende, die Anthropologie und Archäologie studiert haben, ein Staatsverbrechen aufzuklären. Und das war relativ klar, das würde man nicht innerhalb staatlicher Strukturen machen können. Auch wenn es jetzt ein neuer demokratischer Staat war, war der natürlich verflochten, wie immer in diesen sogenannten Übergang zur Demokratie. Und daraus entstand im Grunde diese Tradition einer regierungsunabhängigen Forensik, dass man wirklich sagt, man macht das von außerhalb des Staates, kollaboriert natürlich mit staatlichen Einheiten, weil man braucht, Man arbeitet mit der Justiz zusammen, man arbeitet mit anderen Behörden zusammen, aber man betont diese Unabhängigkeit. Das inzwischen weltberühmte argentinische Team ist bis heute, fungiert bis heute als unabhängiges Team und hat wirklich die Forensik in den Dienst erstmals der Menschenrechte und auch der Familienangehörigen von Gewaltopfern gestellt und die ganze Methodologie im Grunde revolutioniert. Wir haben ja vorhin gesagt, technisches Verfahren, was die gemacht haben, vor allen Dingen ist ganz viele Dinge in die forensische Arbeit mit einzubeziehen, was vorher gar nicht stattfand. Also vorher war das eher eine kriminalistische Technik, als die sicherlich die meisten Menschen, die jetzt auch zuhören, das sich erstmal vorstellen. Und die haben das im Grunde, die historische Recherche, politische Recherche, haben aber vor allen Dingen Gespräche mit den Familienangehörigen absolut ins Zentrum wirklich auch der Forschung und der wissenschaftlichen Praxis gestellt und haben dadurch auch ein Gegenüber geschaffen, haben also gesagt, wir machen das in erster Linie mit und für die Familienangehörigen. Also wenn man so will, so eine Art partizipatives Element da reingebracht und haben das als interdisziplinäre Praxis etabliert.
Und Sie stützen sich sicherlich auch mehr auf die Aussagen von Beteiligten, also Betroffenen, die vielleicht auch in den Gefängnissen waren und die vielleicht Indizien geben konnten, die wahrscheinlich vorher aber auch kaum gehört wurden, oder?
Die Testimonios, die Überlebenden, haben schon eine Rolle gespielt, auch bei den Gerichtsprozessen. Es gab ja in Argentinien diesen ersten sehr aufsehenerregenden Prozess gegen die Junta-Generäle, der wirklich auch für Lateinamerika zwar danach wieder zugeschüttet wurde, aber erstmal so die Möglichkeit hat aufscheinen lassen, dass es auch eine juristische Verfolgung geben kann. Da haben Überlebende, gerade die Aussagen von Überlebenden, durchaus eine Rolle gespielt. Das Wichtige bei dieser Forensik ist, dass diese Aussagen, die so ein bisschen in der Luft hingen, weil man so dachte, die können ja viel behaupten. Also das ist so eine Subjektivität der Aussage, jetzt durch die Knochen, die quasi, wenn man so will, das klingt mal ein bisschen metaphysisch, zum Sprechen gebracht wurden. Also die Knochen, die quasi selber und zum Teil gewissermaßen die Zeugen ihrer eigenen Ermordung werden konnten. Natürlich immer nur über die Vermittlung dieser Forensikerin, die vor Gericht und vor den Familienangehörigen, das waren immer die beiden Orte, an denen sie agieren und an denen sie bis heute in den verschiedenen Szenarien, in denen ich mir das angucke, agieren. Das sind immer die beiden Ebenen, wo ihre Arbeit, wie sie selber sagen, Sinn bekommt, indem die Möglichkeit von Rechtsprechung und indem die Möglichkeit von Trauer und von Verarbeitung für Familienangehörige möglich wird.
Wie kann es dann aber überhaupt funktionieren? Weil das Verschwinden lassen hat ja auch was mit, du hast vorhin auch gesagt, dass es natürlich clandestine Friedhöfe gab oder das wurde ja dann auch versucht zu vertuschen, vieles. Wie kommt man überhaupt dann hin, die Angehörigen zu finden?
Die Aussagen von Überlebenden sind wichtig, eine bestimmte Art von Mosaikarbeit. Die Bürokratien des Terrors, wie wir auch aus Deutschland wissen, haben tatsächlich auch ein bürokratisches Faible, haben Aufzeichnungen. Es gibt Aufzeichnungen von Militärs, es gab in Guatemala, es gab in Argentinien, auch in Mexiko sozusagen Aufzeichnungen über politische Gefangene. Und man hat im Grunde, das ist so eine Art, muss man sich als eine Art Mosaik was man in mühsamster und unglaublicher geduldiger Kleinarbeit zusammenlegt und wo man dann Hinweise auf Friedhöfen gibt, es Aufzeichnungen tatsächlich über als anonym verscharrte. Das ist eine ganz mühsame Angelegenheit und auch nochmal, es geht in keinem dieser Länder darum, dass man um die Hoffnung, dass man alle, die als verschwunden gelten, wirklich wiederfinden wird, sondern es geht darum, die Möglichkeit aufzuzeigen, dass diese Menschen und damit aber auch eben das Muster des Verbrechens, was sie zum Verschwinden gebracht hat, wieder hervorholen kann. Die Hoffnung, es ist einer der schwierigsten Dilemmata für die Forensiker, wie sie mit der Hoffnung von Familienangehörigen umgehen, weil es weil viele natürlich genau diese ambivalente Hoffnung haben, die Gebeine ihrer Liebsten zu finden oder eben auch gerade nicht zu finden. Und es nur in einem ganz kleinen Bruchteil von Fällen überhaupt möglich ist, Leute wiederzufinden.
Wie ist es dann für die Angehörigen? Also wenn sie dann wirklich dastehen, wo die Opfer verscharrt wurden, wo man dann den geliebten Menschen, den man als lebendigen Menschen kennengelernt hat und in Erinnerung hat, wenn man dann wirklich auf ein Skelett stößt und dann weiß, das ist mein Sohn, mein Mann, meine Tochter.
Das Interessante ist, dass es ganz, ganz verschiedene Arten gibt, damit umzugehen. Ich habe in Guatemala einen jungen Mann kennengelernt, der seinen Vater, ein aktiver Gewerkschafter, der Anfang der 80er Jahre verschwunden gelassen wurde, der nach vielen Jahren das erstmal ein anonymes Skelett und das konnte dann mit Hilfe der Genanalyse analysiert werden. Und der hat sich sogar auch gegen den Willen von anderen Familienangehörigen dafür entschieden, seinen Vater eben nicht wieder neu zu bestatten, was so das Übliche eigentlich ist, dass es so eine Wiederbestattung gibt, sondern aufzubahren in einer Vitrine, um quasi, weil er sagte, der war so lange unter der Erde, fast 30 Jahre lang, und ich will meinen Vater nicht wieder unter die Erde bringen. Ich will, dass er in aller Würde auf so einem roten Tuch, ein unglaublich bewegendes, aber auch sehr verstörendes Bild, also etwas, was jetzt sehr unterschiedliche Gefühle in einem selber und auch in anderen, sogar auch Familienangehörigen hervorruft. Aber der sagte, mein Vater ist gleichzeitig Zeuge nicht nur seiner eigenen Ermordung, sondern eben auch von, in Guatemala geht man von 45.000 Menschen, die noch anonym unter der Erde liegen, aus. Und mein Vater ist im Grunde ein Companero, ein Zeuge all dieser Menschen und soll deshalb weiterhin zu sehen sein. Das ist eine ziemlich ambivalente Zone, die Bandbreite der Gefühle, die das auslöst. Aber überwiegend hört man von einer großen Erleichterung. So paradox uns das erscheinen mag, so unvorstellbar uns das erscheinen mag, ein allerletztes noch, es hat viel mit der Zeit, die Vergangenes zu tun. In Mexiko ist es unglaublich viel schwerer zu akzeptieren, einen Knochenhaufen als eigenen Verstorbenen, als Familienangehörigen, weil die Menschen in Mexiko vor relativ kurzer Zeit erst zum Verschwinden gebracht werden und es ist nicht 30, 40 Jahre her ist. Und die Vorstellung, dein Sohn ist letztes oder vorletztes Jahr abgetaucht, verschwunden und du wirst, kriegst ihn von Forensikern dann in einem Knochenhäufchen überreicht, ist viel weniger zu akzeptieren als etwas, was 30 oder 40 Jahre zurückliegt. Also die Zeit spielt auch eine Rolle.